HR Info. Kulturlust.
Achtung, Zensur. Das scheint der Schlachtruf der Stunde zu sein. Ein Gedicht auf der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin wird von der Fassade entfernt. Beiträge in den sozialen Netzwerken verschwinden. Nutzer werden verwarnt und gesperrt oder gelöscht. Und oft wird gemutmaßt, man dürfe seine Meinung nicht mehr frei äußern. Ist das alles Zensur? Nein, sagt die Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach.
Ich sortiere den aufgeregten, hysterischen Diskurs. Und ich sortiere den in vier Teile. Erstens klassische Zensur, und die gibt es leider immer noch, bei uns aber nicht. Zweitens polemische Gebrauchsweisen von Zensur, die inflationär sind und die Zensur einfach nur missbrauchen und falsch verwenden. Vom Rechtspopulismus bis hin durchaus zu Feuilletonbeiträgen aufgeregter Art. Drittens die Zensur als Sehnsucht. Also wo gibt es tatsächlich Sehnsüchte nach stärkerer Beschränkung der Redefreiheit? Wo muss man aufpassen? Und dann viertens subtile neue Formen der Zensur, die ich durchaus sehe und die sich vor allem eben im digitalen, aber nicht staatlichen Bereich befinden.
Die Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach. Ihr Buch heißt Achtung Zensur – über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Es ist diese Woche herausgekommen. Wir sprechen mit ihr darüber, was heute Zensur ist. Ein weiteres Thema dieser Sendung, der Büchercheck. Heute der Roman Manhattan Beach und die Ausstellung Bleu et Rose mit Werken des jungen Picasso. Die Kulturlust in HR Info. Mein Name ist Pablo Diez. Das Hessische Landestheater in Marburg ist eines von 6 öffentlich subventionierten Theaterbetrieben in Hessen. Die neue Spielzeit wird vor allem durch 2 Frauen geprägt. Mit Carola Unser und Eva Lange stehen 2 Intendantinnen gleichberechtigt an der Spitze des Theaters. Manche sprechen sogar von einer neuen Ära, die am Hessischen Landestheater in Marburg ausgebrochen sei. Wer aber sind die beiden neuen Intendantinnen? Silvia Schwab hat sie getroffen.
Wenn Eva Lange und Carola Unser, beide Mitte 40, jetzt optimistisch vorausschauen auf ihre erste Spielzeit, dann auch darum, weil sie diese schon seit 1,5 Jahren gemeinsam vorbereiten. Beide sind sie seit vielen Jahren Regisseurinnen. Kennengelernt haben sie sich im Theater in Wilhelmshaven. Dort stellten sie fest, dass sie ähnliche Ideen und Visionen vom Theater haben, was die Inhalte, aber auch was die Strukturen betrifft.
Und als wir dann die Stellenausschreibung gesehen haben, haben wir gedacht, das könnte die Stadt sein, die zu unseren Ideen und zu unserem Konzept passt. Und dann haben wir uns informiert und lange überlegt und uns auch beraten lassen, inwieweit so eine Doppelbewerbung überhaupt Erfolgschancen hat. Tatsächlich kann man sagen, ganz viele haben uns davon abgeraten. Und wir waren dann aber ganz klar, entweder wir beide oder keine.
Das Konzept, das sie vorlegten, so Eva Lange, war daraufhin angelegt, dass eine Doppelspitze Stadt und Land nicht mehr kosten würde als nur eine Intendantin, weil beide Bewerberinnen andere Arbeitsbereiche wie Regie und Dramaturgie mit übernehmen würden. Dass sie sich gegen andere Bewerber durchsetzen konnten, hängt mit Sicherheit mit ihren innovativen Ideen zusammen. Ihr, wie sie es lächelnd nennen, Marburger Modell rüttelt ordentlich an den gewohnten Strukturen. Carola Unser.
Wir glauben, dass gerade die Theaterlandschaft gerade in einem Umbruch sich befindet, aus vielerlei Gründen. Was mit dem Ensemble-Netzwerk zu tun hat, was mit Arbeitsbedingungen zu tun hat, die immer mehr reflektiert werden, was mit einer neuen Generation Schauspiel zu tun hat, ohne anderen Kollegen zu nahe zu treten. Aber im Theater findet man schon noch oft sehr anachronistische, wenn ich es böse formulieren wollte, feudalistische Machtstrukturen. Und da, finde ich, braucht es neue Modelle.
Wenn auf der Bühne für eine bessere Welt gekämpft werde, solle es auch hinter der Bühne gleichberechtigt zugehen, meinen die beiden Intendantinnen. Zu den geplanten Veränderungen gehören eine flachere Hierarchie und eine größere Selbstständigkeit der einzelnen Abteilungen. Auch für das Publikum gibt es ein neues Angebot. Einen Zuschauerrat von Menschen zwischen 18 und 80 Jahren, die alle 17 Stücke der kommenden Saison besuchen und dann beschreiben werden, wie sie die erste Spielzeit erlebt haben. Transit Leben lautet die Überschrift über dem kommenden Theaterjahr. Leben steht hier für Veränderung. Nicht nur innerhalb des Marburger Theaters, sondern auch außerhalb. Wo weltweit demokratische Kräfte unter Druck geraten, soll das Theater zeigen, dass jeder Einzelne die Möglichkeit besitzt, sich einzubringen.
Das Hessische Landestheater in Marburg wird jetzt von zwei Intendantinnen geleitet. Silvia Schwab hat sie vorgestellt. Wie kritisch darf Kunst sein? Soll ein als sexistisch empfundenes Gedicht von einer Fassade entfernt werden? Darf man in den sozialen Netzwerken Hasstiraden gegen andersdenkende oder anders aussehende Menschen verkünden? Eigentlich nicht. Und deswegen sperrt Twitter die Accounts bestimmter Nutzer. Länder wie China oder die Türkei zum Beispiel gehen gleich dazu über, soziale Plattformen wie Facebook oder eben Twitter insgesamt zu blockieren, weil die Regierungen dieser Länder bestimmte Meinungen unterdrücken wollen. Welche dieser Vorgehensweisen darf man als Zensur bezeichnen und welche nicht? Die Kasseler Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach hat diese Woche ein Buch veröffentlicht, in der sie sich mit solchen Fragen beschäftigt. Ich habe sie vor der Sendung sprechen können und habe sie gebeten, den Begriff Zensur näher zu beschreiben.
Man kann Zensur auf die verschiedensten Weisen definieren und da fangen natürlich die Probleme auch an. Juristen definieren Zensur anders als Sozialwissenschaftler, als Literaturwissenschaftler, als Laien. Das ist das Problem, was vielleicht auch zu diesem inflationären Begriffsgebrauch führt, den wir momentan erleben. Mhm. Grundsätzlich geht es von der ganz engen Zensurdefinition der Juristen, also der verfassungsrechtliche Begriffsgebrauch, der Zensur nur als staatliche Vorzensur fasst und damit natürlich ganz viele andere, durchaus auch umfassende und institutionalisierte Formen von Zensur nicht in den Blick bekommt. Und am ganz anderen Ende der Skala finden sich dann eher sozialwissenschaftliche Definitionsweisen, die jede Art von Kommunikationskontrolle, die in einer Gesellschaft stattfindet, auch schon als Zensur bezeichnet und damit bewusst vage bleibt.
Könnten Sie uns vielleicht ein Beispiel nennen für diese juristische oder sagen wir mal klassische Art von Zensur?
Das ist natürlich die ganz normale, in Anführungszeichen klassische Zensur, die von Staaten ausgeübt werden, die ein Buch vor seinem Erscheinen oder überhaupt eine Meinungsäußerung vor ihrem Erscheinen kontrolliert und gegebenenfalls verbietet. Das ist genau das, was laut Grundgesetz Artikel 5 bei uns nicht stattfindet.
Aber Stichwort Buch, stand die Literatur schon immer im Fokus der Zensur?
Also man sagt immer, seit es Literatur gibt, gibt es auch Zensur von Literatur. Grundsätzlich ist das Problem aber besonders relevant geworden mit dem Buchdruck natürlich. Also da, als der Moment war, als Literatur sich quasi unkontrolliert verbreiten konnte, als sie vervielfältigt werden konnte in einer für die Herrschenden nicht mehr übersehbaren Art und Weise, da wurden eben ja die geistlichen und staatlichen Eliten nervös.
Das heißt, man muss sich das auch plastisch vorstellen. Es gab tatsächlich eine Person, die dafür zuständig war, alles zu kontrollieren, was publiziert wurde.
Also es gab natürlich immer Gremien, ne? Also sowohl in der Kirche als auch vom Staat ausgehend. Mit dem 16. Jahrhundert geht das los. Bücher, Inspektoren, die sich an den Messestandorten aufhielten, also in Frankfurt zum Beispiel. Aber natürlich hat das alles nicht so wirklich funktioniert. Das gehört eben auch zur Geschichte der Zensur, dass besonders in den Anfängen das alles überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und so wirklich funktionierende Zensur, also in ganz erschreckendem Ausmaß, haben wir natürlich in den totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts. Mhm. Also im NS-Staat und durchaus auch in der DDR.
Könnte man sich klassische Zensur in einer heutigen Zeit vorstellen?
Also es gibt ja überall klassische Zensur. Jetzt nicht bei uns, also nicht in Deutschland, würde ich wirklich auch so sagen, diese klassische staatliche Zensur, aber in ganz vielen anderen Staaten gibt es das. Ich bin zu diesem Buch gekommen durch dieses Parthenon of Books, das große Kunstwerk auf der letzten Documenta in Kassel, das ich wissenschaftlich begleitet habe. Da haben wir eine Liste von verbotenen Büchern zusammengestellt, von der Vergangenheit, von der ersten Vergangenheit an bis heute. Wir sind im Moment bei 125.000 Büchern und das ist nur ein Bruchteil. Auf diesem Parthenon waren 70.000 Bücher ungefähr versammelt, die das globale Ausmaß klassischer, harter Zensur auch der Gegenwart überaus deutlich gemacht haben. Also um uns herum gibt es ja ganz viele Staaten, die klassische Zensur ausüben. Ob diese dann funktioniert, ist dann die ganz andere Frage. Ich würde Ihnen zustimmen, dass in Zeiten des Internets eine Zensur eigentlich fast ad absurdum geführt wird, weil jedes Buch, das man verbietet, irgendwo als PDF auftauchen kann. Also als einfach als Datei, sagen wir es mal so, als Datei.
Sie beschreiben aber in Ihrem Buch Achtung Zensur über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen auch die Gegenbeispiele. Das heißt, derjenige, der Zensur ausübt, muss ertragen, dass die Zensur, gerade literarische Zensur, diese Zensur irgendwie umgeht. Sei es, dass man zwischen den Zeilen etwas ausspricht oder sei es, dass man ja in Zeiten vom Internet das woanders publizieren kann.
Auf jeden Fall. Ich finde, das müssten sich eigentlich alle Diktatoren von heute mal anschauen, dass Zensur eigentlich sehr, sehr häufig scheitert. Das soll nicht die Fälle verharmlosen von Menschen, die von Zensur ja ins Schweigen, ins Verstummen getrieben werden, manchmal sogar in den Tod. Also dass Zensur natürlich immer ganz schlimme, gravierende Siege auch davonträgt. Trotzdem ist Zensur etwas, das immer wieder und das auch von den Anfängen an bis heute subversiv umgangen wird. Also in den ersten Jahrhunderten gibt es immer wieder falsche Etiketten, also natürlich anonym erscheinende Bücher, Bücher, die Druckorte fingieren, die im Ausland gedruckt werden. Geheimbuchhandel war eben sehr verbreitet. Und ja, heute haben wir eben diese digitale Situation, die im Grunde eigentlich eine Zensur durch Machthaber fast pervertiert.
Wir erleben ja zurzeit eine Inflation des Begriffs Zensur. Sie haben das ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt. Es gibt einige politische Parteien, die schreien, alles ist Zensur. Man darf ja wohl nicht reden. Political Correctness wird zum Beispiel als Zensur bezeichnet. Zu Recht?
Nein, würde ich nicht sagen. Also wenn ich jegliche Art von Kritik als Zensur bezeichne, also ich sage irgendwas Rassistisches oder Sexistisches, jemand kritisiert mich deshalb und sagt, halten Sie doch den Mund. Und dann sage ich, Zensur und fange an zu jammern. Das ist für mich eine absolut inflationäre, ja, selbstviktimisierende Verwendung des Begriffs. Auf der anderen Seite gibt es, das beschreibt ein Kapitel in meinem Buch ausführlich auch, diese Sehnsucht nach Grenzen, die sich überall durchaus auch äußert, die sichtbar wird. Sie sprechen von politischer Korrektheit, man könnte da andere Sachen ergänzen. Kulturelle Aneignung wäre so ein Thema, was ich auch im Buch bespreche. Oder die Sehnsucht nach sicheren Räumen, nach Safe Spaces in der vor allem noch amerikanischen Universität. Das sind Phänomene, die zumindest teilweise, wenn sie in institutionalisierte Formen gehen, Zensuranalogien aufweisen und die man im Auge haben muss. Das sehe ich auf jeden Fall so. Es ist aber trotzdem auch wiederum falsch, dann sofort wieder mit dem Holzhammer Zensur anzukommen. Man darf sich durchaus auch mal diese Kritik an Sexismus, Rassismus und so weiter anhören.
Ohne gleich Zensur zu schreien. Nicola Rosbach war das. Ihr Buch Achtung Zensur über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen ist diese Woche im Ullstein Verlag erschienen. Frau Rosbach, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
HR Info. Kulturlust.
Zensur kann umgangen werden, das haben wir eben von der Kasseler Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach gehört. Wie? Ein praktisches Beispiel dafür liefert eine Kampagne, die journalistische Texte in Songs verpackt. Texte von Journalistinnen und Journalisten, die die Zensur in ihren Ländern nicht hat durchgehen lassen, blockiert hat. In Form von Musik haben diese verbotenen Texte aber doch ihr Zielpublikum erreicht. Bernice Schimanga mit Beispielen.
Beim ersten Hinhören klingt das Lied wie ein melancholischer Popsong. Bis zu dieser Stelle.
Mein Name ist Changping.
Mein Name ist Changping. Vor 7 Jahren wurde ich gefeuert, weil ich in meiner Heimat China kritisch berichtet habe. Und die Regierung in Hongkong hat mir die Erlaubnis verweigert, dort zu arbeiten. Jetzt leben meine Familie und ich im Exil.
Changping lebt mittlerweile in Deutschland. Freedom Change heißt sein Song, der den Umgang mit Freiheit und Frieden in China kritisiert. Der Text ist eigentlich ein Artikel von Changping. Weil der aber im Internet zensiert ist, wurde ein Popsong daraus.
Wir müssen jeden möglichen Weg nutzen, um gegen Zensur zu kämpfen. Das Musikprojekt ist ein sehr kreativer Weg und es ist ein besonderer Weg, das zu tun.
Mit Musik die staatliche Überwachung im Internet überwinden. Das ist das Motto der Uncensored Playlist, dem unzensierten Album. Die Idee kam von einer Agentur. Umgesetzt hat es die Organisation Reporter ohne Grenzen mit Daniel Moosbrugger. Denn für ihn ist das Konzept so simpel wie genial.
Journalistinnen und Journalisten, die eine tolle Arbeit machen, die nicht aufgeben, obwohl sie unterdrückt werden, denen wieder eine Stimme zu geben, in einem Online-Umfeld, das eigentlich total überwacht und zensiert ist, mit einem so einfachen Mittel wie einfach einen Song draus machen. Das hat so gut zu unserer Message gepasst, auch zu unserer politischen Arbeit, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir.
5 Journalisten aus Ägypten, Vietnam, Usbekistan und Thailand sind auf der Uncensored Playlist zu Songwritern geworden. Gesungen werden die Lieder von professionellen Sängern. Die Schriftstellerin Basma Abdelaziz erzählt davon, wie Menschen, die anders denken, in Ägypten verfolgt werden.
History's repeated from time to time. Just like Hitler was driven by a mad desire.
Blogger Bui Tan erinnert in seinem Text an einen 17-Jährigen aus Vietnam. Der ist unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Über Online-Streaming-Dienste gibt es das ungewöhnliche Album in der ganzen Welt kostenlos zum Runterladen. Auch da, wo man seine Meinung nicht frei äußern darf und das Internet zensiert ist. Und die Lieder kommen genau da an. In Vietnam landete die Uncensored Playlist in den Top 10 der Download-Charts. Für Daniel Moosbrugger von den Reportern ohne Grenzen ist eines aber fast noch wichtiger.
Für mich persönlich der größte Erfolg ist, dass wir jetzt hier stehen und alle Songs sind noch online. Das ist nicht selbstverständlich.
Eine Motivation auch für Chang Ping, weiter zu kämpfen.
This way of life is not fair. We are stuck in this written cage.
Journalistische Texte in Musik verpackt umgehen die Zensur. Bernice Schimanga hat uns einige Beispiele vorgestellt.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Das Schöne an der Literatur ist, sie kann uns in eine Zeit zurückversetzen, die man selbst nicht gekannt hat oder an die man sich nicht mehr erinnert, jedenfalls nicht mehr so genau. In dem Roman, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, versetzt uns die Autorin Jennifer Egan in das New York der 30er und 40er Jahre zurück. Jennifer Egan steht für anspruchsvolle Bücher und auch für Bestseller. 2011 wurde sie mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Jetzt ist auf Deutsch ein Roman erschienen, der in den USA schon im vergangenen Jahr Begeisterung ausgelöst hat. Manhattan Beach heißt er. Der Roman zeigt den Weg einer jungen Frau in einer von Männern dominierten Welt. Ein Roman, der uns eintauchen lässt in eine Stadt, die von Gangstersyndikaten beherrscht wird und vom Zweiten Weltkrieg. Mehr Details jetzt von Frank Statzner.
HR Info. Der Büchercheck.
New York, Brooklyn in den 30er und 40er Jahren. Hafen, Werften, Strände, Clubs, Arbeitslose und Gangster. Und dann nach Kriegseintritt der USA Marinewerften, Kriegsschiffe, Frauenarbeit und immer viel Wasser. Mittendrin ist Anna, erst als Mädchen mit Mutter, Vater und behinderter Schwester, dann als junge Frau und ohne Vater, denn der ist auf mysteriöse Weise verschwunden.
Worum es geht?
Man kann dieses Buch als Emanzipationsroman lesen. Anna setzt in einer Marinewerkstatt Bauteile für Kriegsschiffe. Schiffe zusammen, immer dieselben. Aber sie träumt davon, Taucherin zu werden, Schiffe unter Wasser zu reparieren, zu schweißen. Nur Frauen will man in diesem Job nicht, bis der Männerwelt die geeigneten Männer ausgehen. Da darf dann auch Anna in den schweren Anzug mit Kuppel steigen und wird gegen alle Widerstände ein Vorbild. Man kann das Buch zumindest teilweise auch als schwarzen Krimi lesen. Wie bei der Tauchergeschichte gibt es auch hier viel zu lernen. Wie Geschäfte gemacht wurden in der Zeit der Prohibition, wie Bars funktionierten, wie Gangster dachten und agierten und auch in der feinen Gesellschaft ihre Rolle hatten. Sogar welche weichen Seiten sie hinter ihrer rauen Schale verbargen. Man kann das Buch aber auch als Kriegsroman, als Familienroman oder noch viel mehr als Vater-Tochter-Roman lesen. Denn der abrupte Verlust des Vaters, der sich mit Gangstern eingelassen hatte, verfolgt Anna dauerhaft. Obsessiv sucht sie nach Antworten auf ihre Fragen. Schon Gebäude oder Landschaften können an ihn erinnern und ihn plötzlich in ihrem Bewusstsein präsent machen.
Sie hatte ihn nicht vor Augen, erinnerte sich aber an den leisen Schmerz, den sie verspürt hatte, wenn er sie hochgehoben hatte, um sie zu tragen. Sie hatte das gedämpfte Klimpern des Kleingelds in seinen Hosentaschen im Ohr. Seine Hand glich einer Steckdose, mit der sie ihre Hand verband, egal wohin es ging, manchmal unbewusst. Anna blieb stehen, durch die Eindringlichkeit dieser Bilder wie vor den Kopf gestoßen. Sie hob ihre Finger gedankenlos vor ihr Gesicht und erwartete halb, den warmen, bitteren Geruch seines Tabaks in der Nase zu haben. Wie es geschrieben ist.
Man kennt Egan als experimentierfreudige Schriftstellerin. In Manhattan Beach ist sie es nicht. In früheren Büchern schrieb sie mal ein Kapitel im Stil einer PowerPoint-Präsentation, ein anderes Mal im Twitter-Stil. Jetzt erzählt sie konventionell, mal abgesehen von Rückblenden und Perspektivwechseln. Kapitel für Kapitel entsteht das historische Panorama einer Stadt zwischen den Wassern und den Menschen in ihr, deren Alltagsproblemen und Träumen, Leiden und Glücksmomenten, von Leben und Tod, von Erfolgen und bitteren Niederlagen und auch von Überraschungen, zum Beispiel bei der Vatersuche.
Wie es gefällt.
Literaturwissenschaftler werden vielleicht enttäuscht sein von Jennifer Egans neuem Buch. Leser müssen es nicht. Es ist eine spannende Geschichte, von der ersten bis zur letzten Seite, mit interessanten und differenziert angelegten Protagonisten, in einem zeithistorisch aufwendig recherchierten und detaillierten Setting. Atmosphärisch dicht gewoben, gut geschrieben, sogar lehrreich und eben auch überraschend. Das macht Spaß.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung.
Manhattan Beach von Jennifer Egan ist im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Frank Statzner hat den Roman vorgestellt. Haben Sie Lust, in die Welt des unbekannten jungen Picasso einzutauchen? Das ist zurzeit möglich, in einer Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay. Es gab tatsächlich eine Zeit, da war der berühmte Künstler ein völlig Unbekannter. Diese Anfangsjahre von Picasso zeigt die Ausstellung Picasso Bleu et Rose. Die Ausstellung zeigt die blaue und rosa Schaffensphase des berühmten Künstlers. Barbara Kostolnik hat die Ausstellung für uns besucht.
Das Musée d'Orsay ist in der Tat der perfekte Ort, um Picasso Bleu et Rose auszurichten. Zu dem ehemaligen Bahnhof, der heute ein Tempel des Impressionismus ist, hatte der Maler ein ganz besonderes Verhältnis, erzählt die Kuratorin der Ausstellung Emilia Filippo. Er hat hier an diesem Bahnhof zum ersten Mal Pariser Boden betreten. Das war im Jahr 1900, und zwar anlässlich der Weltausstellung. Er sollte eines seiner Werke auf dieser Weltausstellung zeigen. Ein knapp 19-Jähriger kommt da aus Katalonien in die Weltstadt Paris, in der es von renommierten Künstlern nur so wimmelt. Er spricht kein Wort Französisch. Immerhin kommt er nicht allein, sondern mit seinem Malerfreund Carles Casagemas. Und er weiß, was ihn erwartet. Er kannte natürlich die Werke der Pariser Avantgarde. Er war sehr oft im Kabarett Quatre Gats in Barcelona, wo man sich intensiv mit der Pariser Kunstszene auseinandersetzte und wo Toulouse-Lautrec, Van Gogh oder auch Degas keine Unbekannten waren. Am Quai d'Orsay haben die Kuratoren 80 Gemälde des jungen Picasso versammelt, darunter auch das Mädchen mit der Taube aus dem Jahr 1901. In dieser Zeit, der blauen Periode, betrachtet Picasso vor allem die nächtlichen Pariser Straßen mit einem sozialkritischen Blick. Picasso hat sich sehr für soziale Fragen interessiert. Er hat viele Prostituierte besucht und gemalt, war auch in einem Frauengefängnis. In dieser Zeit dominieren kalte Farben, eben viel Blau. Er wollte das moderne Leben und seine Kehrseite zeigen. Nicht nur Kabarett, sondern auch Armut. Es ist eine Zeit, die überschattet ist vom Selbstmord seines Freundes Casagemas, den Picasso 1901 aus dem fernen Madrid miterleben muss. Der Tod stürzt den Künstler in eine melancholische Phase, aus der er sich nur langsam löst und die ab 1904 in die Rosa-Phase übergeht. Die Rosa-Phase fällt mit dem endgültigen Umzug Picassos nach Paris zusammen. Man nennt sie auch die Gaukler-Periode, weil er viele Gaukler und Harlekine gemalt hat. In dieser Zeit hat er Fernande Olivier kennengelernt, die bis 1912 seine Geliebte und sein Modell war und die Picassos Leben, das sehr von der Bohème und seinen katalanischen Freunden geprägt war, wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. Aus der Rosa-Periode stammt etwa das Bild Artistenfamilie mit Affe, angeordnet wie die Heilige Familie mit einem Harlekin, der die Züge von Picasso trägt. Ebenfalls ein Leckerbissen für Picasso-Liebhaber und Liebhaberinnen, das Gemälde Junges Mädchen mit Blumenkorb. Hier dominiert zwar das Blau, das rote Rosen jedoch brechen. Dieses Bild haben Leo und Gertrude Stein, die beiden waren bedeutende Mäzene, damals in Paris gekauft, um Picasso finanziell zu unterstützen, um ihm in seinem Alltag zu helfen. Heute bräuchte es solche Subventionen nicht mehr. Das Gemälde wurde im Mai für 115 Millionen Dollar versteigert. Der Sammler, ein großer Picasso-Freund, hat es für die Dauer der Ausstellung dem Museum zur Verfügung gestellt. Bei Picasso Bleu et Rose kann man sehr schön entdecken, wie sich das junge Malergenie entwickelt, wie es sich löst von Van Gogh und Gauguin, wie Picasso mehr und mehr er selbst wird und sich sein kubistisches Ich herausschält. Für Fans ein absolutes Muss.
Barbara Kostolnik über die Ausstellung Picasso Bleu et Rose im Pariser Musée d'Orsay. Die Ausstellung geht noch bis zum 6. Januar. Und das war die Kulturlust. Diese Sendung können Sie nochmals hören, online auf unserer Webseite hrinforadio.de. Dort finden Sie den Podcast zum Herunterladen oder zum Abonnieren. Mein Name ist Pablo Díaz.